Herzlich willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und mir gegenüber sitzt
Martin Schenkenberger und ich bin Scrum Master und beschäftige mich ganz viel mit agilen Themen. Heute sitzen wir mal wieder live zusammen, Florian, was mich sehr freut, mal nicht nur per Monitor verbunden, aber mit genug Abstand. Prima. So, ich freue mich ganz besonders heute, weil heute starten wir unsere kleine Miniserie Agile Leadership. Wir klären, was Agile Leadership überhaupt ist, führen spannende Interviews mit Menschen, die es umgesetzt haben und beschäftigen uns noch ein Stück weit am Ende mit der Zukunft. Wo geht das denn überhaupt hin, das Thema? Vielleicht kommen Daten und KI ins Spiel, möchte aber noch nicht so viel verraten, weil die kommen ja alle noch. So, und heute haben wir uns einen Gast dazu genommen.
Und das bin da wohl ich, Christoph Smack. Hallo.
Grüß dich, genau. Christoph.
Ja, dann stelle ich mich, glaube ich, erst einmal kurz vor, oder?
Das wäre super.
Mach das mal.
Ja, ich war recht schnell nach dem Studium selbst in einer Führungsposition und wie das so ist als junger Mensch, man hat von wenigen Dingen wirklich Ahnung, diejenigen, die man da führt, aber umso mehr. Und ich behalf mir damals damit, dass ich viele Sachen ins Team gegeben habe und sagte, entscheidet ihr doch mal, ich sage euch, wo wir ungefähr landen sollen und ich gebe den Rahmen vielleicht vor, aber im Großen und Ganzen entscheidet ihr bitte, wie das weitergeht und bestimmt die Details. Und damals sah ich das als ein ziemliches Manko, als einen ziemlichen Nachteil und jetzt Jahre später erkannte ich, dass das doch eigentlich gar nicht mal so übel war. Später wurde ich dann Personal- und Organisationsentwickler im Konzern und als solcher habe ich häufig die IT begleitet. Und dort habe ich dann auch andere Arbeitsweisen kennengelernt, wie Scrum, Kanban und wie sie alle heißen. Und habe auch gemerkt, die führen tatsächlich auch anders. Da weiß die Führungskraft stellenweise auch nicht hundertprozentig, was die Mitarbeitenden dort machen. Und das ist in Ordnung auch so. Trotzdem funktioniert's. So, und irgendwann mal wurde daraus eine gewisse Passion, dass ich mich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt habe und konnte auch wirklich dann zum ersten Mal nach 10 Jahren ungefähr an meine eigenen Führungserfahrungen anknüpfen. Und daraus entstand dann eben dieses Thema Agile Leadership, was ich jetzt mittlerweile als Trainer und Berater in die Unternehmen trage. Und genau, das ist es.
Prima, vielen Dank. So, mit Christoph werden wir heute dem Thema den Boden bereiten, die Basics legen. Was heißt das überhaupt, Agile Leadership? Ich bin schon ganz gespannt und dann steigen wir ein, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass ich heute mit zwei agilen Experten hier zusammen bin. Ich werde mit großen Ohren zuhören und die ein oder andere Frage in Unkenntnis stellen. Ich freue mich immer schon mit Christoph zusammen Seminare oder Workshops zu machen, weil ich da immer ganz viel mitnehmen kann. Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir immer wieder, insbesondere in den Folgen über agiles Arbeiten, über das Thema Führung und Hindernisse und verhindern Führungskräfte agiles Arbeiten oder sind die das umsetzen müssen, sind wir darüber gestolpert. Und deswegen fände ich einfach mal total spannend, Christoph, nimm uns doch mal mit, warum gibt es überhaupt diesen Anspruch, dass Führung sich verändern muss, wenn man agil arbeitet?
Interessant, diese Frage ist ganz, ganz gut. Warum muss sich Führung als solche überhaupt verändern? Sie hat sich ja gerade in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Aber es ist ja nicht die Führung. Es sind vor allem Führungskräfte, die in einem bestimmten Umfeld, in einem Kontext wirken. Und das ist ja die Führung. Und diese Führungskräfte sind ja Menschen und wie immer wollen sich diese ungern verändern. Denn das bedeutet natürlich immer eine gewisse Gefahr und einen Aufwand und man ist ja immer als Mensch eher darauf aus, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Das heißt, von sich aus wird sich die Führung erst einmal nicht verändern, aber es ist natürlich ein Drängen der Wirtschaft und der Gesellschaft, eben macht das mal ein bisschen anders. Und dann gibt es so ein bisschen so eine Phase, wo man sich dagegen wehrt, aber irgendwann mal gibt man dem nach und verändert die Führung. Und darum hat die Führung in den letzten Jahrzehnten eben diesen Wandel vollzogen von starker autoritärer Führung bis hin zu einer sehr partizipativen Führung. Aber selbst die ist zu Ende des letzten Jahrtausends ungefähr an die Grenzen geraten, muss auch wieder ein Update erfahren.
Ja, spannend, wie das ganz auf einmal so emporschnellt und ganz viele Unternehmen das jetzt auch unbedingt wollen. Da liegt auch so ein kleiner Haken dran. Alle wollen es, vielleicht brauchen es alle jetzt gar nicht so lehrbuchartig. Viele erlebe ich, die direkt sagen, komm, wir denken uns da selber was aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Warum kommt das an die Grenzen, Christoph?
Oft investiere ich tatsächlich 2 bis 3 Stunden für dieses Thema. Dieses Warum, wo sind die Grenzen, warum können wir nicht weitermachen wie bislang? Die Führung hat sich doch schon weiterentwickelt und die Unternehmen, wir sind doch schon alle erfolgreich seit, keine Ahnung, 100 Jahren und warum müssen wir was verändern? Ist wirklich gut investierte Zeit im Workshop und daher auch an dieser Stelle, glaube ich, ist es gut, wenn wir kurz auf das Warum eingehen und wo sind die Grenzen? Und dazu mache ich so einen kleinen Schlenker erstmal über die Entwicklung der heutigen Organisationsform, denn wir haben das, wie wir heute arbeiten, im Grunde genommen vor 200 Jahren erfunden. Denn im Zuge der Industrialisierung, Dampfmaschinen, Bahnen, Elektrizität und so weiter, standen wir vor einem ähnlichen Dilemma, wie wir es heute tun. Denn alles wurde irgendwie schneller und vor allem komplexer. Und damals war die Antwort auf die Komplexität oder auf die große Herausforderung, war das Einziehen eines großen hierarchischen Dreiecks. Also die Unternehmen wurden dann neu gestaltet. Es gab nicht mehr diese kleinen Handwerksbetriebe, sondern man setzte vielmehr auf Arbeitsteilung zum Beispiel, auf zusätzliche Hierarchieebenen und natürlich auch ganz stark auf Planung und Kontrolle. So, aber dieses Management oder diese Art von Arbeit und von Führung hat seinen Preis. Zum einen haben wir eine zeitliche Lücke. Denn in diesem Modell, in diesem System gibt es eine Trennung zwischen Planung und Umsetzung. Also ganz salopp gesagt, da oben wird gedacht, unten wird gemacht. Funktionierte, wie gesagt, Jahrhunderte, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Dann haben wir noch eine funktionale Lücke. Also wenn oben gedacht und gemacht wird, geht ja viel Wissen verloren. Dieses fundierte Basiswissen, was die Mitarbeiter eine Basis haben, das wird da oben vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen und so werden die Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht die besten sind. Und natürlich auch eine große soziale Lücke. Es gibt die da oben, es gibt die da unten, es gibt kein Wir-Gefühl und ja, Kontrolle und Anweisung ergeben eine entsprechende Arbeitswelt und ja, heutzutage haben wir 4 neue große Treiber in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Wir haben zum einen ganz starke disruptive Innovationen, also über Nacht verschwinden ganze Märkte, weil Produkte sich so stark verändert haben. Wir haben eine Wissensökonomie, also nicht wer mehr produziert, hat die Nase vorn, sondern wer schlauer und besser produziert und präziser den Kundenwunsch trifft, hat Vorteile. Der Klient als solcher ist ein ganz wählerisches Wesen geworden, der kann sich alles überall her von der Welt her besorgen. Insofern gibt es kaum noch Möglichkeiten, ihn an sich dauerhaft zu binden. Also müssen immer wieder an den Klienten denken. Und sicherlich gibt es in der Wirtschaft, in der Gesellschaft einen großen Wertewandel. Und damit auch in der Wirtschaft natürlich. Die Menschen wollen heute anders arbeiten als vor ein paar Jahrzehnten. So, und diese 4 großen Treiber drücken auf dieses so lang, so gut funktionierende hierarchische Dreieck von allen Seiten. Und ja, stellenweise beobachte ich, dass man versucht, mit alten Mitteln dieser Komplexität Herr zu werden. Dann sagt man, wir machen noch eine Hierarchieebene mehr, die sich um die Komplexität dann kümmert. Und dann haben wir es vielleicht behoben und erreicht, dass alles wieder funktioniert. Oder wir machen noch eine Checkliste mehr, noch ein Projekt mehr, um das Ganze irgendwie zu optimieren, zu verschlanken. Letztendlich führt das genau zum Gegenteil. Man hat dann mehr Bürokratie, noch längere Entscheidungswege, noch mehr Abstimmungsbedarf und sitzt nur noch in Meetings. Daher ist die Zeit wirklich, wirklich reif, zunächst einmal eine Kultur des Unternehmens zu arbeiten und das macht man auf einem sehr guten Weg, indem man sich der Führung widmet und diese eben anpasst. Und das ist so die Begründung, die ich wirklich mit Workshop-Teilnehmern längere Zeit heranleite, bis es Klick macht. Das ist nicht so ein Goodie ist, ey, wir führen jetzt anders und wir sind jetzt hip und modern oder wie auch immer, sondern dass es klar wird, wenn wir das nicht verändern, dann haben wir morgen massive Schwierigkeiten auf dem Markt. Also es ist wirklich nicht irgendwas Schönes on top, sondern absolut notwendig, die Führung als solche anzupassen.
Finde ich ein ganz spannendes Thema. Gerade ist das ja eine große Herausforderung für eine Führungskraft oder nicht nur eine andere Herausforderung, es ist eine andere Rolle. Ne? Achte auf die Kultur. Das kriegt man ja so in der im Führungswissen, in den ganz vielen dicken Leadership-Büchern gar nicht so mit, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist tatsächlich so die Herausforderung, vor der ich häufig stehe, wenn ich Workshops gebe oder Impulsvorträge oder einfach ein Unternehmen begleite hin zu moderner Führung. Denn meistens arbeite ich ja mit gestandenen Führungskräften. So, und ich muss darauf achten, denen nicht das Gefühl zu geben, bislang wart ihr nicht gut. Im Gegenteil, ich muss die bekräftigen darin, dass die es bislang wirklich gut gemacht haben, sonst säßen sie jetzt nicht vor mir. Aber eventuell steht einfach eine neue Evolutionsstufe an und eventuell müssen sie sich einfach weiterentwickeln, was ihre Führungsskills oder überhaupt ihre Haltung angeht. Und das ist eben die Herausforderung. In einem saloppen Satz sage ich manchmal, wer vor 20 Jahren alles im Griff hatte als Führungskraft, der war damals eine sehr, sehr gute Führungskraft. Wenn Sie heute alles im Griff haben, sind Sie keine so gute Führungskraft mehr, denn wir sprechen eher heute von Freiräumen, von Vertrauen, von der Weitergabe der Verantwortlichkeit nach unten in diesem hierarchischen Dreieck. Das funktioniert besser und ich erkläre es denen auch immer und begründe das, Speed of Trust, es ist schneller, wenn sie vertrauen, wenn der Prozess weiter unten läuft und wir nicht immer nach oben in diesem Dreieck eskalieren müssen und nachfragen müssen und uns das Go abholen müssen und so weiter. Ich versuche das immer mit Lessons Learned zu belegen und auch mit Studien und so weiter. Aber letztendlich, ja, das stand bislang nirgendwo geschrieben und auch die Leute, die ihre Führungshausaufgaben gemacht haben, müssen trotzdem stellenweise umdenken. Und ja, ich erlebe das so ein bisschen in Phasen. Also stellenweise gibt es erstmal eine gewisse, ja, ich erlebe so eine Gegenwehr von wegen, nee, das brauchen wir nicht, das ist Quatsch, das geht nur bei Startups, wobei es genau umgekehrt ist. Also Startups funktionieren nicht mit agiler Führung, sondern eher ganz andersrum. Aber das ist was anderes. Also erstmal, es gibt so eine Gegenwehr von wegen, das ist was nicht für uns, das ist für andere. Und ich erkläre, warum es doch für die allermeisten ist, denn diese genannten vier wirtschaftlichen Treiber drücken fast auf alle Unternehmen. Und wenn sie sagen, bei uns tritt das nicht zu, spätestens der Wertewandel der Gesellschaft her erwischt ja alle. Insofern müssen alle was tun. Aber nach dieser Phase der Gegenwehr, wenn wir dranbleiben und das reflektieren und ich nicht aufgebe, kommt eine gewisse Neugier und interessanterweise kommt irgendwann mal auch so ein Durchatmen von wegen, das wäre ja schön, wenn man so führen könnte bei uns, wenn das so anders wäre, wenn ich nicht für alles hier alles verantwortlich wäre und nicht wirklich versuchen würde, diese Komplexität irgendwie dieser Herr zu werden, das wäre ja klasse, wenn das gehen würde. Und dann sind wir an so einem Punkt im Workshop, wo es dann heißt, wie kann das aussehen? Wie funktioniert das Ganze? Und wenn wir es angehen, welche Schritte müssen wir nehmen? Und dann weiß ich, es hat Klick gemacht zwischenzeitlich und wir sind über diese Haltung von wegen, das ist Quatsch, sind wir drüber weg und jetzt können wirklich mit Menschen, die da sitzen, arbeiten und ins neue Führungswelten reindenken.
Liegt das vielleicht nicht daran, das ist zumindest meine Erfahrung, dass in Veränderungsprozessen, die vermeintlich vielleicht auch nur Agilität eingeführt haben, dass die häufig dazu genutzt wurden, um praktisch durch die Hintertür teure Führungskräfte abzubauen. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass man gesagt hat, wir werden agil und bei dieser Gelegenheit sparen wir 3 Hierarchiestufen ein. Bewerbt euch gerne intern auf andere Stellen. Und ist das vielleicht ein Grund, woher diese Angst kommt, überflüssig zu werden, wenn Agilität Einzug hält?
Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, dass man die Agilität als Vorwand genommen hat, um Führungskräfte abzubauen. Ich wette, das gibt es, aber da sind wir sicherlich alle einig, dass es ja nicht der richtige Weg ist, dass es eine recht perfide Methode ist. Aber was ich vielleicht an der Stelle aufgreifen kann, ist eine gewisse Angst der Führungskräfte, obsolet zu werden. Also das ist wirklich häufig da. Warum ist das so? Ich habe es mal hier und da versucht zu erforschen und häufig ist es so, dass man eine falsche Vorstellung hat. Man hat das Gefühl oder die Idee von agiler Führung, von wegen, da braucht es keine Führungskräfte. Und ja, es gibt solche Modelle, das gibt es tatsächlich, also das geht so Richtung Holokratie und Co., dass man gänzlich oder fast ohne Führungskräfte auskommt. Aber das ist wirklich selten, das ist ein Konstrukt, das ist sehr schwer einzunehmen und vor allem ist es für die meisten nicht wirklich interessant oder relevant. Insofern, das ist wirklich eine Randentwicklung. Das muss nicht jedes Unternehmen gleich aufnehmen und umsetzen. Nein, man kann das ganz anders angehen. Und ich empfehle immer, belasst doch erst einmal die Führungskräfte und das Organigramm so wie es ist, aber passt es einfach nur an. Die Führungskräfte sind ja schon da, die kann man einladen, die kann man weiterentwickeln und die zu agilen Vorgesetzten machen und Servant Leadership in diese Richtung denken und das einführen. Und das beruhigt schon mal, dass ich nicht ankomme und sage, ihr müsst jetzt alle aufstehen und gehen, wir machen das alles ohne euch, liebe Führungskräfte, oder wir machen es hundertprozentig anders als bislang. Nein, man kann ja die Start where you are, man nimmt die bestehenden Strukturen und passt diese an. Das ist so das, was viele beruhigt. Ich erlebe noch einen anderen interessanten Moment im Workshop, wenn wir anschauen, welche Teilaspekte der Führung, welche kann man ins Team delegieren. Ja, und dann schreiben wir auf viele bunte Karten so die einzelnen Tätigkeiten der Führungskraft auf, keine Ahnung, Urlaubsantrag unterschreiben und dann kommt die Frage, wie weit kann man das ins Team abgeben? Komplett oder nur anteilig oder mit einer Schleife versehen, wo ihr nochmal drauf schaut. So, und wir sind uns relativ schnell einig, man kann vieles wirklich abgeben von dieser Führungsleistung. Und wenn wir das verschoben haben nach rechts ins Team und auf der linken Seite steht so dieses Icon noch von der Führungskraft und um sie herum werden die Zettel mal weniger, dann werden alle nervös und sagen, huch, Moment, also das jetzt ist es doch so, wie wir es befürchtet haben, man braucht uns nicht. Und dann kann ich relativ schnell und relativ eindeutig auch erklären, dass das so nicht stimmt. Denn ich frage, wenn wir uns vornehmen, diese Sachen umzuverteilen und die Führungsleistungen weiter unten an der Basis stattfinden zu lassen, könnt ihr das zu Montag machen? Natürlich nicht, das wird uns ja alles um die Ohren fliegen. Ich sage, okay, wie lange braucht ihr denn dafür? Dann ist schon mal die erste Antwort, ja wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre, so also nach und nach umverteilen und umgestalten. Sage ich, okay, also wir sind schon mal 2 bis 3 Jahre lang nicht arbeitslos, im Gegenteil, Agilität braucht Führung und zwar ganz, ganz, ganz tolle, ganz gute Führung. Insofern sind wir schon mal in diesem Zeitraum nicht arbeitslos und danach, liebe Führungskräfte, danach habt ihr einen anderen Job und dieser besteht vor allem daraus, das weiterzuentwickeln und das zu erhalten, dieses doch fragile Konstrukt. Insofern, es wird nicht langweilig, es wird anders. Die Führungstätigkeiten werden andere. Und wenn man genauer hinschaut, ist es häufig angenehmer. Also das Zukunftsbild ist angenehmer. So, ach, das heißt, ich kann das und jenes abgeben, wenn das natürlich angenommen wird im Team und das braucht eine gewisse Entwicklung, aber dann kann ich mich auf meine Führungsarbeit konzentrieren. Das ist ja spannend. Und dann kommt so eine Ruhe rein und so eine gewisse Zuversicht, dass das doch was Schönes ist, was wir da vorhaben. Insofern, da glänzen die Augen, dann habe ich die Teilnehmer.
Genau. Du hast ja jetzt schon ein bisschen angefangen, Christoph, zu klären, was agile Führung jetzt ist. Da würde ich jetzt mal gerne noch ein Stück weiter dran kneten. Was ist es für dich?
Beantworten, was agile Führung ist, bediene ich mich häufig der Metapher mit dem Fußball oder dem Fußballspieler solches. Zunächst frage ich einmal, wie lange kann man so ein Fußballspiel denn planen? Und ja, da kommen wir auf 3 Sekunden, vielleicht 5. Und danach ist es einfach zu komplex, um das weiter zu planen. Insofern, das ist schon der erste Bezug zu der schnelllebigen Wirtschaft und Gesellschaft, dass man sagt, okay, wir haben hier keinen 5-Jahres-Plan mehr. Und auch der Jahresplan ist schon schwierig. Insofern müssen wir irgendwie ad hoc reagieren. Und dann frage ich noch, wer hat denn vor ein paar Jahren denn die WM gewonnen? War es unsere Nationalelf oder war es Jogi Löw? Und dann ist irgendwie auch die Antwort recht schnell davon wegen ja beide Seiten. Das heißt, man kann also auch von der Seitenlinie führend, kann man auch was gewinnen. Und das versuchen wir dann ein wenig noch weiter zu entwickeln und hinzuschauen. Und ich erkläre denen, stellt euch vor, ihr habt 2 Fußball Teams. Und die einen spielen das so, wie wir es kennen, ja, dass von der Seite vielleicht was reingerufen wird. Und ansonsten spielen die Spieler autark auf dem Platz als Team. Und auf der anderen Seite richtet sich das Team immer nach dem, was der Coach oder der Trainer von der Seite reinruft, im Sinne von, jetzt gib an den ab, jetzt dribbel, jetzt schieße oder schieße nicht, und quasi nur per Anweisung wird da gearbeitet. Ist klar, diejenigen, die da agil sich auf dem Platz bewegen dürfen, die haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie viel, viel schneller sind. So, und daraus können wir vieles ableiten. Letztendlich, was macht ein Yogi denn eigentlich, um das Team so weit zu kriegen, oder nicht nur Yogi, sondern jeder Fußballtrainer, was macht er denn, um das Team so weit zu entwickeln, dass sie eine WM gewinnen können? Und dann sammeln wir erstmal, und dann heißt es, naja, er gibt sowas wie den Rahmen vor, in dem er zum Beispiel die Personalauswahl trifft und auch motiviert und sagt, das wollen wir wollen zur WM. Er unterstützt dann jeden Einzelnen und auch das Team als solches, ein Top-Leistungsteam zu werden. Er trainiert, er coacht, er berät, er ist da als Sparringspartner. Er hat Ideen, er hat ein paar Methoden und Prinzipien und so weiter und so fort. Aber er lässt die ja machen. Letztendlich auf dem Platz lässt er sie machen, und dann schaut er zu und hofft und bangt mit. Aber letztendlich vor Ort müssen sie selbst entscheiden. Und das sind ganz, ganz viele Bezüge zur agilen Führung als solche. Denn diese agile Führung unterstützt die Teams und die Mitarbeiter dabei, eben auf diese veränderten Kundenbedürfnisse und diese schnelllebigen Märkte kreativ zu reagieren. Also unterstützt ist ja das Kernwort dabei. Und ja, stellenweise wird von mir gefordert, über Scrum, über Kanban und wie sie alle heißen, OKRs und so weiter zu sprechen. Aber ich sage, das ist erstmal der zweite oder dritte Step. Haltung. Die Haltung, das Menschenbild der Führungskraft. Die ist der Startpunkt von agiler Führung. Daran müssen wir erst einmal arbeiten. Später kommen irgendwelche Tools hinzu. Das kriegen wir locker hin. Aber erst einmal zentral ist ja eben die Haltung. Und das Ziel der agilen Führung ist es, durch Vertrauen und das Entwickeln der Mitarbeitenden, das Vernetzen untereinander, auch ins andere Team und so weiter, da die Verantwortung so zu verteilen und die Komplexität so zu reduzieren, dass sie mithalten können, eben in dieser schnelllebigen Welt. So, und an der Stelle wird auch deutlich, dass es bei agiler Führung natürlich auch um die Führungskraft geht, aber auch ganz stark um das Team. Und darum spreche ich immer mehr von agilem Arbeiten, mehr als agiler Führung, weil das setzt ja schon wieder die Führungskraft so sehr ins Zentrum des Tuns. Dabei sind diese zwei Seiten, die wir brauchen, die voll entwickelt sind und richtig motiviert sind und gut aufgestellt sind, um so eine WM zu gewinnen oder auch einen Markt zu betreten.
Gerade wenn man nochmal in dem Bild des Fußball bleibst, kann ich mir sehr gut vorstellen, also wenn man denn den Spielern von außen sagt, der Trainer, und jetzt macht er mal den Standard und der, und bitte nur die drei Spieler führen genau diesen Standard immer aus, dann ist es wahrscheinlich weniger gut, als wenn du die Spieler fragst, hey, hier, wenn der eine da läuft, der andere da läuft, was fällt euch ein? Welchen Standard können wir ausprobieren? Wie passt das zu euch, ja, zu euren Spielarten? Ich glaube, das funktioniert besser. Und dann sitzt der Ball oder zappelt der Ball auch im Eck wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es lohnt sich zu fragen, wie wollen wir das Ganze denn machen, und haken dran. Das ist richtig. Die Mitarbeitenden haben doch so viele Ideen und so viel Wissen über die Jahre gesammelt. Warum nicht die beteiligen lassen? Aber an der Stelle beobachte ich manchmal ein gewisses Phänomen, denn die Führungskräfte, die sich das dann so anhören, nicken es immer, sagen dann aber Moment, das dauert doch. Also wenn ich das selbst entscheide, ist es schneller. Oder wenn ich es komplett ins Team abgebe, ist es auch schneller. Aber alles dazwischen ist ja wirklich Zeitaufwand. Und ja, die haben damit recht. Und zunächst einmal irritiere ich ein bisschen, indem ich sage, ja, Agilität dauert schon mal. Nicht nur der Aufbau von agilen Strukturen, sondern auch die agile Arbeit dauert schon mal, denn man muss sich abstimmen, man muss kommunizieren, man muss stellenweise Konsens finden. Nicht immer, aber immer wieder. Insofern dauert das. Aber was gewinnt man dann? Man gewinnt trotzdem letztendlich an Zeit. Warum? Wenn man befragt, macht man und sich überhaupt Zeit nimmt, sich zu überlegen, wie machen wir das Ganze und mehr Köpfe beteiligt und so weiter, dann treffen wir vielleicht die richtigere Entscheidung. Und Schnelligkeit im agilen Kontext heißt mehr vom Richtigen tun und nicht schneller, höher, weiter, um jeden Preis einfach nur das, sondern eben mehr vom Richtigen. Also weitergedacht, wenn man die Mannschaft beteiligt, eventuell geht dann wirklich etwas Zeit verloren, aber nach hinten raus sind wir dann doch effektiver und schneller und besser am Kunden dran, weil wir uns eben die Zeit genommen haben, wie wir Agilisten mal sagen, die Säge zu schärfen. Und das ist ja so ein alter Gag, ne? Ich kann die Säge nicht schärfen, ich habe so viele Bäume noch zu fällen, wo man sich denkt, ja, nimm dir doch die Zeit, dann bist du effektiver nach hinten raus. Und genau das ist das, was ich gerade vermitteln wollte. Agilität braucht Zeit, aber nach hinten raus ist sie dann doch schneller. Denn da sind wir schon wieder bei dem Thema Speed of Trust. Das Vertrauen macht die Prozesse häufig schlanker und eben effizienter und schneller.
Beim Thema Vertrauen, da bin ich natürlich gleich wieder an Bord. Da hat Luhmann ein schönes Buch drüber geschrieben, nämlich Vertrauen, ein, ich glaube, Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Wenn man sich da so diese Argumentation zum Thema Vertrauen durchliest, dann ist Vertrauen ja ein sich verletzbar machen, weil man dem anderen positive Absichten unterstellt. Also ich sage, ja, entscheide ruhig du, weil ich davon ausgehe, dass der andere das nicht ausnutzt und mir damit schadet. Es gibt aber immer diese Zeitversetzung, dass ich erst vertrauen muss und dann hinterher erst weiß, hat der andere dieses Vertrauen auch erfüllt. Was machst du jetzt, wenn Führungskräfte zu dir sagen, ich habe das ausprobiert, ich habe meinen Leuten vertraut und die haben es total versemmelt und es hat überhaupt nicht funktioniert, es wurde ausgenutzt, ne? Ich habe losgelassen und die haben statt im Homeoffice zu arbeiten dort die Wäsche gebügelt.
Nicht wirklich bei dir, Vertrauen muss oder wird so aufgebaut, dass man es beweist, dass man zeigt. Das heißt, man muss mit so einem Vertrauensvorschuss da reingehen. Ich hatte selbst meine Führungskraft, die sagte, mein Misstrauen muss man sich erwerben. Und das ist, finde ich, ein schöner Ansatz. Ne? Also erstmal vertraue ich, bis es nicht funktioniert. Und dann kann ich mir immer noch was überlegen. Und das führt uns so ein bisschen zu der, zum zweiten Teil meiner Antwort hier. Also grundsätzlich darf man Agilität nicht als so ein Dogma wahrnehmen und sagen, okay, jetzt sind wir agil, jetzt vertrauen wir. Und ich sehe es, dass einer dieses Vertrauen mit Füßen tritt und ich darf da jetzt nicht reingehen und nicht reingrätschen und dem nicht hinterhergehen, weil wir sind agil. Nee, das ist Quatsch. Das ist ja kein Dogma. Und man hat ja immer noch die ganze Klaviatur der verschiedenen Führungsstile. Man darf auch, wenn es denn nötig ist, auch schon mal, ja, ich sag mal, eine Etage tiefer greifen und vielleicht anders führen bei dieser einen Situation, bei dieser einen Person. Bisschen zu autoritär sein und sagen, hör mal, ich habe dir das jetzt hier so eingerichtet, dass das per Vertrauen funktioniert, du missachtest das, jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Und dann gibt es bis hin zu Sanktionen, ist da alles möglich. Also das darf man so nicht wahrnehmen als so eine Einwegstraße, huch, jetzt sind wir agil, jetzt gibt es keinen Zurückfall mehr. Es ist ja kein Zurückfall, es ist nach wie vor eine ordentliche Führungsleistung, die benötigt wird. Und diese beinhaltet eben auch eventuell andere Führungsstile je nach Situation.
Und man kann ja auch mal hinterfragen, quasi als Systemiker, warum ist das denn so? Vielleicht haben sie einfach noch nicht genug Wissen darüber, vielleicht sind sie unsicher, weil auf einmal vielleicht Strukturen wegfallen, wen kann ich fragen, oh, jetzt kann ich niemand mehr fragen. Und dann bin ich total verunsichert, weil ich selber entscheiden muss. Das erlebe ich oft, wie ich muss das entscheiden, kann ich gar nicht, weil ich das vielleicht seit 20 Jahren nicht gemacht habe oder nicht durfte, ganz schlimm gesagt.
Man muss beachten, das ist nicht nur für die Führungskräfte ein Paradigmenwechsel, sondern natürlich auch für die Belegschaft, für die Mitarbeitenden. Denn, worst case, die haben jetzt wirklich 30 Jahre lang in diesem hierarchischen Dreieck gearbeitet, ohne irgendwelche Befugnisse oder irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten. Die haben einfach abgearbeitet, was oben erdacht worden ist. So, und jetzt kommen wir und sagen, die Welt ist agil und jetzt macht mal anders und entscheidet selbst. Das ist schneller. Die sind natürlich erstmal total lost und überfordert. Und das gilt es zu entwickeln. Aber das führt uns wieder zu der Antwort, dass Agilität Führung benötigt, und zwar richtig, richtig viel davon.
Kann man diese Konzepte der agilen Führung auch nutzen, wenn man gar nicht agil arbeitet, wenn man sagt, das gefällt mir einfach, diese Idee mit dem Verteilen, mit dem Loslassen, wir bleiben streng hierarchisch, aber wir setzen agile Führung ein?
Das erlebe ich stellenweise tatsächlich, dass sich manche Unternehmen anteilig etwas herauspicken und sagen, das gefällt uns, das machen wir. Und da setzen wir um, ohne dass wir irgendwie global wirklich agil sind. Und machen wir uns nichts vor, je größer das Unternehmen, desto mehr Bereiche wird es geben, die vielleicht hochagil arbeiten können, semi-agil oder gar nicht agil. Insofern, es muss grundsätzlich sein, dass wir da differenzieren und sagen, bei euch passt das alles, bei euch nur ein bisschen und bei euch gar nicht. Nennt man das Peach-Modell, dass man da genau hinschaut, welcher Bereich passt zu welchem zu welcher Herangehensweise und können wir da voll agil arbeiten oder nicht. Das ist völlig in Ordnung. Man muss das natürlich erklären, man muss vermitteln und das gut gestalten, aber ja, das geht absolut. Zudem noch ein bisschen größer gedacht ist auch die Frage, muss ich als Unternehmen wirklich hochagil sein? Und das hängt davon ab, was für Produkte ich herstelle, mit welchem Aufwand ich die herstelle, welcher Technologie und wie schnelllebig ist mein Markt. Und wenn wir merken, hey, ich stelle gerade, ich sage jetzt einfach mal, Plastiklöffel her als einziges Produkt, dann braucht man im Grunde genommen keine Agilität. Vielleicht Lean oder etwas anderes, wo man sagt, wir versuchen die Verschwendung zu minimieren und die Prozesse besser zu gestalten. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir Agilität dann nicht. Aber je komplizierter oder spätestens komplexer mein Markt ist und ich in meinem Bereich arbeite, desto mehr muss ich auf Agilität setzen. Dennoch kann ich auch sagen, auch wenn ich nicht agil arbeiten muss, ich picke mir etwas heraus. Wir haben zum Beispiel bei einem Unternehmen Retrospektiven eingeführt und dort sind fast ausschließlich gewerbliche Mitarbeiter, die fahren Gabelstapler. Und trotzdem tun denen die Retrospektiven gut. Da ist der Ton vielleicht ein bisschen anderer als in so einem typischen Bürounternehmen, sage ich mal. Und trotzdem, die nehmen sich einmal im Monat Zeit, blicken nach hinten, schauen, was haben wir gut gemacht, was noch nicht, was können wir besser machen im nächsten Monat. Und das tut denen gut. Zumgleich haben sie auch Dailies eingeführt, also auch so was aus dem Bereich Scrum, Martin wird's kennen, oder auch anderen agilen Frameworks, wo man sagt, jeden Tag betrachten wir, was wir gestern gemacht haben, was wir heute vorhaben, was uns stört und so weiter. Das sind Anteile aus agilen Welten, auch entsprechend aus agiler Führung, aber die funktionieren dort auch, wenn drumherum eigentlich alles eher klassisch ist. Das klappt ganz wunderbar.
Könnte man das so formulieren, dass agile Führung ganz viele Elemente hat von Dingen, die man auch zum Beispiel im Bereich transformationale Führung findet, plus das Ganze, was dann eben mit agilem Arbeiten zu tun hat?
Die transformationale Führung ist ein ganz wunderbarer Vorläufer der agilen Führung oder der letzte Step davor, denn auch da ist ja der Mensch im Fokus und dessen Kompetenzen, dessen Skills, Talente und so weiter. Insofern, das ist so der, ja, nur noch quasi ein Schrittchen entfernt von Agilität. Wo ist der, oder von agiler Führung? Der Unterschied besteht darin, dass die transformationale Führung nicht darauf abzielt, Führung oder die Führungsperson als solche zu ersetzen durch etwas anderes. Das ist der große Unterschied. Und agile Führung hat das durchaus als Option da. Und habe ich vorhin gesagt, es geht nicht darum, jetzt eine Holokratie auszurufen und alle Führungskräfte nach Hause gehen zu lassen. Das vielleicht nicht. Und doch gibt es zum Beispiel die Option der Dreiteilung der Führung im agilen Kontext. Also dass man People, Product und Process auseinanderpackt. Bislang hat das eine Führungskraft in Personalunion gemacht, sich also um die Produkte gekümmert, um den Prozess der Produktherstellung und auch um den Menschen. Und nun sagt man, das ist so viel, das ist so komplex, lass uns das doch mal dreiteilen. Und darauf setzen gerade ganz viele Unternehmen und wir beraten ganz viele Unternehmen hin auf diesem Wege, wie mache ich das denn, dass es trotzdem alles funktioniert und wir uns nicht 2 Jahre lang einschließen und nichts leisten, nun mit uns selbst beschäftigen, sondern wie geht denn diese OP am offenen Herzen letztendlich, dass wir diese Führung dreiteilen. Und solche Ansätze hat eben die transformationelle Führung nicht, zunächst nicht erdacht, nicht parat und darum ist das der Unterschied. Aber wenn ein Unternehmen schon transformationale Ansätze hat, dann ist das, was ich denen erzähle, gar nicht so großartig Neues. Zugleich muss ich sagen, viele Unternehmen brauchen noch relativ lange, um wirklich diese Ansätze sich selbst zu erdenken oder diese einzunehmen. Insofern ist transformationale Führung schon für die sehr herausfordernd und fortschrittlich.
So, jetzt haben wir die agile Führung, Leadership eingeführt oder sind dabei, das zu machen. Wie helfen wir denn nun der Führungskraft? Was geben wir der Führungskraft in der Praxis an die Hand?
Zwei Perspektiven. Die eine ist die von mir, also eines Organisationsentwicklers. Wie kann man das denn angehen? Wie kann man das denn umsetzen, dass wir ein paar Jahren oder ein paar Monaten vielleicht sogar schon agil führen? Und du hast gefragt, Martin, was geben wir der Führungskraft? Und erstmal geben wir Orientierung. Was wirklich, es gibt erstmal sowas wie, ja, Impulse vielleicht, Impulsvortrag zum Thema, was ist agile Führung eigentlich, um da vielen Vorurteilen zu begegnen. Das ist schon erfahrungsgemäß ein sehr, sehr großer Schritt, dass man da sagt, Agilität ist kein Chaos und agile Welten brauchen Führung und so weiter. Insofern, das ist es. Dann später braucht es ja das Backing von der Geschäftsführung, eine Art Vision, wie wollen wir denn führen in Zukunft, das ist immer sehr, sehr hilfreich. Dann kann man es relativ pragmatisch angehen über Trainings, dass man sagt, Grundlagen Agile Leadership ist immer sehr hilfreich und auch Grundlagen Change Management, weil es ist ja ein Wandel verbunden mit Widerständen und so weiter. Insofern da können wir durchaus auch einiges noch tun. Und anschließend geht es in die pragmatische Umsetzung und da empfehle ich wiederum weg von diesem Vision und Co., sondern hin wirklich in die Teams und fragen, okay, jetzt wisst ihr, wo es hingehen soll. Was können wir tun? Lasst uns doch zusammen eine Feature-Liste anlegen. Was können wir tun, um das zu erreichen? Und das werden Kleinstideen sein, die erstmal so wirken wie, echt jetzt, das ist es. Aber ja, das ist es. Das sind so kleine Sachen wie der vorhin erwähnte Akt des Unterschreibens der Urlaubsanträge. Oder lasst uns doch mal, wenn mir eine Tastatur kaputt geht, ich hole sie mir selber aus dem Lager. Lass uns das doch mal einführen. Ja, die kostet 7 €. Das ist doch jetzt kein Ding. Vertraut mir einfach mal. Und das versuchen wir anzugehen und versuchen jeden Monat oder in kurzen Sprints, sage ich mal, der Entwicklung, versuchen wir solche Sachen umzustellen. Das wäre so ein gängiger Weg, das wirklich von den großen Ideen zu etwas sehr, sehr Pragmatischem zu machen. Und dann unterwegs fallen uns Sachen auf, die uns noch fehlen. Vielleicht brauchen wir dann doch irgendwie ein Kanban-Board oder Design Thinking, wie auch immer. Dann holen wir uns das ins Haus, das Wissen, und nutzen das. Und irgendwann mal in einer gewissen Phase sind wir bereit für größere Interventionen. Ja, ein bisschen zu Selbstorganisation und so weiter. Aber das ist doch ein längerer Weg. Klar ist aber, es gibt nicht den einen Plan. Also dann spiele ich häufig, so ein Bild zeige mit ganz viel Text und sage, das ist der Plan zur Agilität und dann letztendlich verschwinden die Buchstaben, es bleiben nur so ein paar und die ergeben das Wort there's no plan, weil tatsächlich ist das so nicht planbar. Das wird ja irgendwie ad absurdum führen, wenn wir sagen, wir planen jetzt, wir machen so einen 38-Punkte-Plan zur Agilität, das ist es nicht, das muss das Unternehmen im Grunde genommen selbst erfinden. Natürlich gibt es Phasen, die man gehen kann. Also wie gerade gesagt, Orientierung, kleine Interventionen, dann so eine gezielte Befähigung und dann große Interventionen. Aber das dauert. Das sind so die 4 Phasen. Und wir starten immer mit dem Mindset. Mindset for Toolset. Immer am Mindset zuerst arbeiten. Und wenn wir das geschärft haben, dann können wir wirklich nach unten abtauchen in die Details. Über Kommunikation, Verhalten, Kompetenzen. Ja, also das, wenn die Führungskräfte das begriffen haben, dass sie mit ihrer Kommunikation, ihrem Verhalten und ihren Kompetenzen sehr vieles bewirken, dann fangen die damit ganz automatisch an. Und so wird dann über Bande zum Beispiel Vertrauen aufgebaut. Weil Vertrauen kann man nicht aufbauen, indem man sagt, jetzt machen wir zum 1.3. so einen Plan. Oder, weiß nicht, wir machen so einen Workshop, wo sich einer vom Tisch fallen lässt und der Rest fängt. Und dann haben wir Vertrauen. Nein, das ist es nicht. Man muss es beweisen. Das dauert eben Monate bis hin zu Jahren, dass man dass man anfängt, vermehrt zu vertrauen und das auch tagtäglich beweist. Und dann wird da was draus. Und noch etwas ganz Pragmatisches, dass jedes Unternehmen letztendlich angehen kann. Auch auf Teamrahmen funktioniert das Ganze. ist der Ansatz Prinzipien statt Regeln. Also kurzes Beispiel dazu, wenn es so eine Regel gibt im Unternehmen, wir reisen immer zweiter Klasse, immer. Und dann bucht der Sachbearbeiter oder der Mitarbeiter vielleicht selbst eine Dienstreise und merkt dann plötzlich, hey, es gibt heute so ein Bahn-Special und da kostet die Fahrt mit der ersten Klasse weniger als mit der zweiten. Was wird er tun? Ich gebe euch Brief und Siegel, der bucht trotzdem die teurere zweite Klasse, weil sonst muss er sich erklären, sonst muss er es nachweisen und so weiter. Macht er nicht. Das heißt, da war diese Regelung, stand uns im Wege, irgendwie effektiver zu arbeiten, vielleicht effizienter. Und das Prinzip dazu wäre ja, wir reisen wirtschaftlich, ja, oder kostengünstig, wie auch immer. Und dann freuen sich doch alle Seiten. Er bucht das erste Klasse-Ticket, er reist ganz wunderbar, wir sparen trotzdem Geld. Also das Prinzip war da wirkungsvoller. Und darum, man muss sich mal hinsetzen in seinem Team oder mit dem Bereich und dann zum Unternehmen und fragen, welche Regeln nerven hier? Woraus können wir Prinzipien machen, die eben mehr eröffnen, an mehr Möglichkeiten ergeben, dass man, ich sag mal, ganz salopp da unten selbst entscheidet. Und dadurch wird ja wieder Vertrauen gefördert und so weiter. Also das sind so ganz einfache Dinge, die jede Führungskraft in ihrem Team einfach mal machen kann, um diese neuen Führungswelten ganz handfest zu betreten. Ja, und zu dem, was ich immer empfehle, unabhängig von agiler Führung, sind Retrospektiven. Also die Frage nach, wie waren in den letzten 2, 3, 4 Wochen unsere Arbeit und auch die Frage auch öffnen, wie habe ich denn geführt? Und das regelmäßig machen, das sind so kleine, kleinstinvasive Maßnahmen, die daraus entstehen. Und trotzdem, wenn man das 12-mal im Jahr gemacht hat, dann blickt man zurück auf das Jahr und denkt sich, wow, haben wir vieles bewegt und vieles verändert. Insofern, Retrospektive sind so kleine Wunderwerke, die ich immer empfehle, die aber stark verkannt werden.
Wird ja aber gerne mal weggelassen. Ist so unbequem.
Das ist erst einmal vielleicht nachvollziehbar im Sinne von, es ist noch eine Stunde mehr, die wir da nutzen, aber da sind wir wieder bei dem Sägeschärfen. Das ist wirklich, wirklich gut investierte Zeit.
Ja, absolut. Also ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ist auch bei mir oft so, dass ich sage, Entschuldigung, machen wir jetzt wieder alle 2 Wochen, tut mir leid, aber es wird gut sein, glaubt mir. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Wir könnten auch stundenlang weitermachen. Mir fallen auch ganz viele Fragen ein. Florian, hast du noch?
Mich würde zum Abschluss noch interessieren, Christoph, was motiviert dich denn, an diesem Thema dran zu bleiben?
Also ich persönlich finde einen Augenblick ganz, ganz wunderbar. Und zwar, wenn ich das in einem Unternehmen versucht habe zu platzieren oder eine Zeit lang begleiten durfte, gerade die Anfänge von agiler Führung und agilem Arbeiten, und ich dann nach einem Dreivierteljahr oder Jahr wieder eingeladen werde und dann schaue, wie dort gearbeitet wird. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Augen mehr glänzen, dass da durchaus anders gearbeitet wird. Das sieht man ja, aber dass auch die Motivation eine ganz andere ist. Und ich habe mir das selbst so erklärt, dass ich glaube, diese agile Führung ist eigentlich eine sehr natürliche Art der Führung. Wir haben uns mal irgendwie vor ein paar hundert Jahren überlegt, wir wollen das irgendwie entkoppeln von uns Menschen. Wir führen jetzt und wir haben jetzt einen Titel, Leiter von so und so, und jetzt führe ich entsprechend. Aber es sind ja immer noch Menschen, die wir sind und die wir auch leiten und führen. Und ich glaube, agile Führung biegt das wieder gerade, dass man wieder sein Gegenüber viel mehr wertschätzt, auf Augenhöhe ihm begegnet, dass man viel mehr kommuniziert. Und all das macht was mit den Menschen. Oder ganz, ganz banales Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, gebt den Leuten doch die Möglichkeit, zum Beispiel diese 7-Euro-Tastatur einfach selbst aus dem Lager zu nehmen, ohne dafür irgendwie Papier schwarz zu machen und das Ganze irgendwie zu begründen. Die gleichen Menschen, denen wir ursprünglich dieses Recht abgesprochen haben, die gleichen Menschen sind Familienväter, Familienmütter oder haben vielleicht Häuser gekauft oder gebaut und haben für zigtausende, hunderttausende von Euros Kredite ausgenommen. In ihrem Privatleben ist das alles in Ordnung. Da tragen die große, große Verantwortung. Und dann kommen die aufs Werksgelände und dann heißt es ja, hier darfst du gar nichts mehr. Und ich glaube eben, diese agile Führung, die biegt das wieder zurecht, dass sie im gleichen Maße gefordert, gefördert werden im beruflichen Kontext wie im privaten. Ja, und plötzlich sind die wieder, es ist so ein ganzer Mensch, der da vor einem sitzt und nicht nur der Sachbearbeiter XY. Und darum, also das sind die Augenblicke, wo ich denke, wow, hier wird ja richtig toll gearbeitet und geführt. Und hier möchte ich gerne öfter vorbeikommen. Gut, zu dem Zeitpunkt brauchen sie mir wahrscheinlich ein bisschen weniger. Insofern ist das so eine Sache. Aber wirklich, das ist schön, diese Entwicklung und vor allem die Endergebnisse irgendwo zu beobachten.
Absolut. Also das mit dem privaten Beispiel. Im Privaten entscheide ich Kaufhäuser, unglaubliche Investments auf meiner Seite über Jahre hinweg. Und dann wäre ich auf Arbeit so zurechtgestutzt. Das ist ein super schönes Bild. Das habe ich so noch. Das ist neu für mich. Das ist super. Das gefällt mir. Vielen Dank, Christoph. Ich gucke nochmal Florian an.
Nein, das waren doch tolle Schlussworte von dir, Christoph. Das lassen wir genauso stehen und sagen vielen Dank.
Ich danke euch.
Und viel Erfolg weiterhin, Christoph.
Okay, euch auch. Vielen Dank.